Und auf dem Weg nach Tunesien habe ich dann irgendwo im Gebirge meinen Range Rover aufs Dach gelegt. Da hat es irgendwie angefangen zu regnen, war ein bisschen feucht, mit abgefahrenen Sandreifen auf nasser Straße. So ganz klassisch, wie im amerikanischen Film, im Drift, so eine Bruchsteinmauer abgeräumt auf einer Brücke. Und dann lag ich halt da auf dem Dach in irgendeinem Flussbett, wo nicht zum Glück nicht allzu viel Wasser drin war. Also die Karosse war wirklich komplett gefaltet. Und ich hatte jetzt nichts Besseres zu tun, als erstmal in meinem Schock da auszusteigen, durch das Wasser zu warten und meine schon fertig belichteten Filmdöschen aus der Strömung da zu retten. Und dann kam 2002, 2003 das erste Kundenrennauto, das richtige. Und da haben wir wirklich gezielt für eine Paris-Dakar das erste Auto aufgebaut. Das gleiche gilt fürs Kochen. Wir haben minimalst Küchenequipment dabei. Und wir sind beide große Fans von leckerem, kaltem Essen. Also in Frankreich kann ich mich zum Beispiel monatelang von Baguette, Käse, Oliven und Rotwein ernähren. Da muss ich nichts kochen.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Offroad- und Land Rover-Fans, Rallye-Begeisterte und Abenteurerinnen. Ich begrüße euch zur 37. Folge von Landy und Leute, die heute speziell für die Freunde von Offroad-Rallyes wie der Rallye Paris-Dakar interessant sein wird. Ich bin euer Rainer Schuler alias die Landrade. Aktuell bin ich wieder im Ländle bzw. Nordschwarzwald aufgeschlagen und da konnte ich einen Tipp vom Andreas Voithon vom Online-Offroad-Magazin Matsch und Piste aus der Folge 9 nachgehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch diese zeitlose Folge auch noch anhört. Der Tipp vom Andreas ereilte mich im tiefsten Schweden und somit habe ich heute die Rallye-Navigator-Legende und Tausendsasser Hans-Christian Maurer ans Lagerfeuer geholt, den alle nur HC nennen. Die legendäre Rallye Paris-Dakar, also das Original, war vom Ende der 70er bis Anfang der 2000er Jahre ein jährlich stattfindender Rallye-Zirkus auf zwei Kontinenten. Und nicht nur HC hat schon seit Jugendtagen davon geträumt, daran mal teilzunehmen. Mittlerweile hat er sich den Traum schon mehrfach erfüllt und hat dafür sogar seinen beruflichen Werdegang danach ausgerichtet. Wen wundert es da, dass heute unser Online-Interview mal direkt ohne technische Probleme gestartet ist? HC hat halt magische Hände. Wie er seine Leidenschaft für Wüsten, seine Begeisterung für Fahrzeug- und Rallye-Technik und vor allem fürs professionelle Navigieren im Nirgendwo auslebt, wird er euch gleich selbst erzählen. Also Leute, kommt ins Rallye-Camp, klopft euch den Alltagsstaub aus den Klamotten, macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen da draußen viel Inspiration und Spaß dabei. Guten Morgen, liebe Freunde und Freundinnen des Offroad-Fahrens. Ich bin's wieder. Unser Lagerfeuer hat gestartet. Ich begrüße euch und vor allem den HC Maurer. Guten Morgen, HC.
Ja, guten Morgen, Rainer.
Ja, heute ist es mal wirklich ohne jegliche technische Probleme losgegangen. Ist ja auch mal eine Sache, die man mal erwähnen könnte. Ja, wir sind zusammengekommen, das möchte ich kurz erwähnen, damit die Zuhörer auch das so ein bisschen mitbekriegen. Der Andrea Voithon hat uns irgendwie zusammengebracht, ja, aus Folge 9. Ja, der hat, da habt ihr eine gewisse, Vergangenheit im gleichen Unternehmen, da können wir gleich noch drauf eingehen. Der hat mich darüber informiert, nachdem ich mal wieder mit ihm telefoniert hatte, dass du ein sehr interessantes Leben geführt hast bis heute und immer noch führst. Und darum soll es heute gehen. Heute ist wirklich das Offroad-Fahren im Mittelpunkt, Rallye-Fahren im Mittelpunkt. Und deshalb würde ich mal gern damit starten, HC. Wo kommst du eigentlich her? Was hast du mal auch vielleicht als Ausbildung gemacht? Wann bist du geboren, damit man so dein Alter kurz erkennt? Und das wäre jetzt erstmal so der Start. Bitte.
Ja, also geboren bin ich 1966 in Hamburg. Mhm. Werde übrigens am Tag nach unserem Podcast hier, nach der Aufnahme, auch Geburtstag haben, nämlich morgen.
Ja, genau.
Sehr schön. Dann hat mich der Weg meiner Eltern aus Hamburg nach Brasilien verschlagen. Da bin ich auch eine Weile zur Schule gegangen, dann ging es nach Konstanz an den Bodensee und bin dann in Köln gelandet. und habe in der Kölner Gegend irgendwann Abi gemacht. Wollte aber so schnell wie es geht aus Köln wieder weg und habe mich dann zum Studieren in Flensburg eingeschrieben. Ja, damals gab es ja noch die ZVS, die Studienplätze wurden vergeben.
Ah ja, klar,
Schwuppdiwupp war ich wieder
Genial.
in Köln. Daher also auch mein leichter Kölner Akzent, auch wenn ich eigentlich kein Kölner bin.
Okay, ah, schön. Okay, und was hast du dann studiert?
Nachrichtentechnik.
Ah,
Und
okay.
das war eigentlich ganz interessant, wie ich an dieses Studium gekommen bin. Ja, ich bin, weil ich ja so schnell wie es geht wieder weg wollte aus der Kölner Gegend, aus Bergisch Gladbach, dachte ich, ich möchte wieder in den Norden. Was liegt also näher, als zur Marine zu gehen?
Ja, okay.
Und habe mich also bei der Marine beworben und weiß gar nicht so ganz genau, warum ich auf die Idee gekommen bin, da Navigator zu werden. Also man fragte mich also, was möchtest du irgendwie gerne machen? Und die war 2 Jahre bei dem Verein. Und es ist also klassisch so bei der Bundeswehr, dass diese sogenannten Schiffsführungspositionen, also die Funkerei, Ordnungsdienst, Radarpersonal, Navigation, sowas wird gerne mit Abiturienten besetzt. Einfach aus dem Grund, weil die Grundausbildung aus 3 Monaten Schulbank besteht. Und das sind die Abiturienten einfach gewohnt, das kennen die noch vom Lernen.
Okay.
Ja, dann ging das, dann war ich in Bremerhaven bei der Grundausbildung in der Marineordnungsschule, hab da also wirklich ganz klassisch navigieren gelernt mit Karte, Kompass, Sextant, mit allem drum und dran, was man wissen muss. Und das war so ein bisschen die Fortsetzung zu meiner Hobby-Segelei vorher. Also ich bin auch zu Schulzeiten immer schon Regatten gesegelt und Jolle gesegelt in der Segel-AG in der Schule. Und da hat man halt so halblebig irgendwie so ein bisschen navigiert. Also man konnte in Holland einmal übers Eiselmeer fahren und ist im richtigen Ort auch wieder angekommen. Aber viel mehr war da irgendwie nicht drin. Und ja, wie das bei so vielen Abiturienten ist, hat man nach dem Abi auch noch gar keine so genaue Idee, was man später eigentlich gerne mal machen möchte. Und bei mir hat sich dann durch die Zeit bei der Bundeswehr auf dem Schiff rauskristallisiert, dass ich mich also für Marineelektronik interessiere. Jetzt gar nicht für Waffentechnik, sondern für zivil nutzbare Technik, wie Satellitennavigation, was damals noch völliges Voodoo war,
Ja.
Radaranlagen, Sonaranlagen und solche Sachen. Und auf die Weise bin ich dann irgendwann zum Nachrichtentechnikstudium gekommen. Da war dann auch klar, was ich mache, wenn ich im Studium fertig, wenn ich mit der Bundeswehr fertig bin.
Ah, okay. Aha. Aber das war jetzt nicht bei der Bundeswehr, oder? Oder unter der Flagge der Bundeswehr,
Nee,
sondern
das,
nur, wenn das privat
bei
stattfindet.
der Bundeswehr kam die Idee
Ah,
und ich habe
verstehe.
dann tatsächlich an der Fachhochschule in Köln studiert. Wollte ursprünglich an der Hochschule in Flensburg bleiben, war da auch schon eingeschrieben und zum Beginn besagten Sommersemesters hat man die Fakultät dicht gemacht. Und
Gott, oh
dann bin
Gott.
ich in Köln gelandet.
Okay. Okay, sehr schön. Ja, und dann hast du das aber ja auch im Private, also das ist ja dann, sag mal, eine Berufswahl letztendlich auch. Aber dann ist es ja unter anderem, ne, dazu gekommen, dass du auch im privaten Bereich durchaus mal navigieren musstest, weil du dich in
Ja,
Regionen befunden hast.
die richtige Navigation ging
Ja.
ja schon bei der Bundeswehr los, weil ich durch einen sehr, sehr großen Zufall auf dem Schulschiff Gorch-Fock gelandet bin.
Aha, wow.
Und habe also meine Grundausbildung auch etwas verkürzt. War normalerweise das 1.7. bis 1.10. Grundausbildung. Und ich glaube, am 25.09. oder sowas ist die Gorch-Fock also schon gestartet, zu ihrer damaligen Weltreise, 87.
Aha, wow.
Und ich war halt irgendwie von meinen 2 Jahren Bundeswehrzeit 1 Jahr mit der Gorch-Fock unterwegs und bin einmal komplett um die Welt gesegelt. Mit meinen damals 20 Jahren.
Aha, klasse. Ist schon beeindruckend, das Schiff, oder? Also, wenn man da auch, ist auch ein Ritterschlag, oder? Wenn man da mitfahren darf.
Also das Schiff ist beeindruckend. Ja, erstmal das. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, das ist ein Erlebnis, das kann man ja nicht kaufen. Also für kein Geld der Welt kann man so eine Einjahres-Seereise kaufen. Und wir sind ja damals wirklich in Kiel gestartet. Leider kein einziges Kap mitgenommen. Also wir sind auf dem Hinweg durch den Panamakanal gefahren und auf dem Rückweg durch den Suezkanal. Also kein Kap Horn, kein Kap der guten Hoffnung leider. Aber man kann nicht alles haben.
Okay. Also doch wirklich immer in eine Richtung in Anführungsstriche, so um wirklich um die Welt. Ne? Was gab's für besondere Ziele unterwegs?
Es gab nur besondere Ziele. Es ging los Kiel, Las Palmas, dann sind wir nach Curaçao, dann ging es weiter nach Mexiko, nach Acapulco. Nächste Station war Hawaii, Samoa, Tonga, Neuseeland, Australien, dann nach Djibouti. Palma de Mallorca und ich glaube dann wieder nach Kiel. Also der zweite Teil war nicht mehr so spektakulär.
Und ist das dann nur repräsentieren oder was ist so die Aufgabe des Ganzen dann?
Ja, nur
Oder Ausbildung?
repräsentieren.
Okay, und
Nein,
Ausbildung.
ich war, also das Schulschiff Gorch Fock ist ja ein Ausbildungsschiff,
Ja.
wo die Offiziersanwärter ihre seemännische Ausbildung bekommen. Die sind immer 3 Monate da. Und ich gehörte also zur sogenannten Stammmannschaft auf dem Schiff. Das ist also die ganz kleine Bande, die in der Lage ist, dieses Schiff auch alleine zu segeln und die das als festen Arbeitsplatz haben. Also wie irgendwie jemand anders in Munster Lager Panzergrenadier ist und ein Jahr lang mit dem Besen Spuren vom Panzer wegwischen muss, so war ich ein Jahr lang auf der Gorch Fock stationiert und das war mein täglicher Arbeitsplatz.
Klasse, wow. So, und dann nach einem Jahr wieder zu Hause, da war ja auch dann deine Bundeswehrzeit dann ja auch zu Ende, war ja genau das eine Jahr, ne? Oder war ja 15
Ich
Monate
war
oder
2 Jahre
was?
bei dem Verein
Ah,
und
okay.
bin dann im U-Jagdbootgeschwader in Flensburg gelandet und bin dann noch fast ein Jahr lang, glaube ich, in sämtlichen Häfen der Ostsee irgendwo gewesen. Aber wieder auf einem bei einem schwimmenden Geschwader und auch wieder mit ganz vielen Seetagen.
Und dann aber auch als Navigator
Da
schon
auch als
aktiv.
Navigator, da habe ich wirklich, das ist auf so einem kleinen Boot mit nur 30, 40 Leuten Personal, gibt es also auch im Bereich der Brücke nur 2 Navigatoren, also ein Unteroffizier und ich halt als Mannschaftsdienstgrad. Und bei so einem Zwei-Wachen-System habe ich also auch meine komplett eigene Wache gehabt und habe, ja gut, verantwortlich ist am Ende immer der Kommandant natürlich. Aber ich habe, wenn man 24 Stunden auf See ist, wird immer 4 stundenweise werden Wachen getauscht. Und ich habe während meiner 4 Stunden Wache wirklich da eigenverantwortlich war ich Herr des Kartenhauses. Und als Navigator bei der Bundeswehr machst du ja immer, das heißt auch so, Kursvorschläge. Also ich funk dann die Brücke an, irgendwie Kommandant für Navigation. In 2 Seemeilen Kursvorschlag 093 Grad. Weil der Gefreite darf ja dem Fregattenkapitän nur Vorschläge machen. Und
Aha.
der Vorschlag wird in der Regel dann abgenickt und dann wird auch so gefahren.
Ah, okay.
Und ist also auch so, es gibt natürlich auch immer Wehrpflichtige auf dem Job, die absolut bocklos sind. Und die kriegen dann irgendeinen Job und müssen irgendwie Karten sortieren oder sowas und dürfen halt eigenständig nichts machen. Aber weil ich mich für dieses Thema wirklich interessiert habe und ich habe das auch wirklich gerne gemacht, ich schätze mal, das merken dann auch die Vorgesetzten, dass wir da jemanden irgendwie haben im Gartenhaus, der weiß, was er da tut. Klar guckt der Kommandant immer noch mal drüber und fährt jetzt nicht blind irgendwo hinterher.
Ja, auch klar.
Aber das war schon der Grundstein für die spätere Navigation auch in der Wüste, die da gelegt wurde.
Ja, okay. Genau. Wie bist du denn dahin gekommen? Wo war dein erster Berührungspunkt mit ganz viel Sand?
Das war tatsächlich erst nach meiner Bundeswehrzeit. Wir sind vorher schon, irgendwie auch während der Bundeswehrzeit, immer irgendwie Offroad gefahren, sei es mit Fahrrädern, mit Mopeds, mit Geländeautos. Hatte damals auch schon irgendwie, das war glaube ich so 1990, hatte ich meinen ersten Nissan Pickup. Den habe ich dann nach einem Jahr Pyrenäenreisen und Offroad-Parks ziemlich hingerichtet. Und dann ist mir über den mittlerweile verstorbenen Amadeus Matzka
Ja.
ein Land Rover aus dem Zweiten Golfkrieg zugelaufen.
Ja.
Weil ich glaube, 90 oder 91 war ja der Golfkrieg. Und 92 hat dann die Rheinarmee die ganzen Autos, die aus dem Krieg wieder zurückkamen, ja, bei der Rheinarmee verkauft. Das war ein Linkslenker. Und das war also dann mein erster Land Rover. Den habe ich auch relativ lange gefahren. Und mit dem war ich dann, glaube ich, auch, ja, ich habe den 92 aufgebaut und 93 bin ich dann mit Amadeus Matzka zusammen das erste Mal nach Algerien gefahren.
Das sind dann alles Defender gewesen, oder? Die
Hieß damals noch Land Rover. Defender heißen die ja erst seit 94. Weil das war wirklich, da stand auch noch 110 auf dem Blechschild vorne drauf. Und damals hatten wir also noch, was Navigation angeht, Ahnung schon, aber keine großartigen technischen Möglichkeiten. GPS war damals noch vollkommen unbezahlbar. Auf der Gorch Fock hatten wir ein GPS. Das aber nur einmal alle 24 Stunden eine sichere Position ausgespuckt hat. Und das auch nur bei einigermaßen vernünftigem Wetter. Wenn es also um die Uhrzeit, wo ein Sattfix möglich war, gerade Blitz, Hagel, Donner, Gewitter war, dann ist halt für die 24 Stunden der Punkt auch mal ausgefallen.
Okay. Wow, echt?
Und wir sind ja, mit französischen IGN-Karten und einem Kompass bewaffnet losgefahren. Das war's.
Aber nur auf, sag mal, abenteuermäßig, also nur um einfach mal in der Wüste zu fahren, oder?
Genau. Hatten so ein paar Ziele. Das gab es ja damals im Internet, gab es in der Form, wie wir es heute kennen, ja noch gar nicht. Und wir haben immer, was ich damals abonniert hatte, war die Zeitschrift Geo. Und die waren ja immer bekannt für richtig tolle Reiseberichte, Reiseexpeditionen damals schon in irgendwelche entlegenen Winkel der Welt. Und da sind wir damals schon immer über Wüstenbilder gestolpert und über Gesteinsformationen. Und haben dann irgendwann beschlossen, das ist ja auf eigener Achse quasi selbst erreichbar. Hatten, ja, ich habe damals noch studiert. Also geldmäßig war das alles ein bisschen eng. Und die erste Reise nach Algerien sind wir tatsächlich dann mit den Diesel-Landrovern mit Heizöl nach Sizilien gefahren. Fast 3000 Kilometer, um Landstraße, um Autobahnmaut zu sparen, weil von Sizilien aus die billigste Fähre nach Tunesien fährt.
Kurz nochmal in der Region, in der Zeit. Wie hast du denn den Amadeus da kennengelernt? Hat er auch studiert oder wie ist das denn überhaupt gekommen?
Amadeus hat 100 Meter von der Schule gewohnt, wo ich Abi gemacht habe. Der war nicht auf meiner Schule. Der ist auch ein halbes Jahr älter als ich. Oder war ein halbes Jahr älter. Und den habe ich tatsächlich kennengelernt über unsere weitere gemeinsame Passion damals, nämlich über Audio und HiFi. Und wir haben damals beide leidenschaftlich Lautsprecherboxen gebaut. Amadeus hat damals seinen ersten Job daraus gemacht. Der hat also während des Abiturs seinen ersten Lautsprecherladen eröffnet. Da habe ich damals dann auch schon nebenher gearbeitet und habe mit Amadeus also ja eigentlich viele seiner Unternehmungen, anfangs Lautsprecherladen angeschoben. Dann hat er ja später, wie die meisten Leute wissen, das Land Rover-Geschäft für sich entdeckt. Da habe ich dann als Elektriker geschraubt, weil ich ja Nachrichtentechnik studiert hatte und Elektrik war schon immer meins. Oh, dann immer wieder zusammen Reisen gefahren, eigentlich immer nach Nordafrika, ab und zu mal so ein bisschen in die Pyrenäen oder mal Westalpen. Da war es aber damals so, da hat man, wenn man eine Woche in Pyrenäen war, meistens gar keine Touristen getroffen oder vielleicht mal zwei Leute mit Motorrädern und das war's dann aber auch schon.
Okay, wow. Also mit den Lautsprechern war echt mal sehr gängig. Ich habe meine Lautsprecher auch selber gebaut mit meinem Kumpel zusammen. Aber wir sind da nicht so weit gegangen, dass wir auch für andere welche gebaut haben. Aber man konnte die ja, Internet gab es ja gar nicht, Quatsch, aber man konnte wirklich so Bausätze bestellen. Das haben wir auch gemacht. Und die Holzkisten drumherum haben wir dann selber gebaut. Ja,
Genau, und so
interessant.
fing das bei uns
Also
auch an.
echter Unternehmer schon von Kindheitstagen sozusagen, der
Ja, auf
Amadeus.
jeden Fall.
Klasse. Sehr schön. So, und dann seid ihr, wie gesagt, dann hat der auch, ist er irgendwie an Land Rover Defender, sag ich jetzt mal so, also an Landys gekommen und wollte sich einkaufen und hat dir praktisch dich auch heiß gemacht, dir auch einen zuzulegen, oder wie kann man sich das
Nee,
vorstellen?
das war so, also der Amadeus fuhr schon, der hatte mit 16 seinen ersten DKW Munga und hat dann nur irgendwo im Wald gefahren, hat dann mit 17 einen Serie 3 Land Rover Benziner gekauft, den er dann zum 18. Geburtstag auch fahren durfte. Und dann war damals ja die Rheinarmee in Mönchengladbach zugange, die haben also große Mengen alte Land Rover verkauft. Und da hat Amadeus seinen ersten 90er mit Plane gekauft und ich hatte parallel den Nissan Pickup. Und unser Kumpel Jan, der hatte einen alten Range Rover, 3,5 Liter V8 Vergaser. Und bei unseren gemeinsamen Reisen haben sich also diese ganzen Rover-Fahrzeuge bei gleicher Behandlung oder Misshandlung als deutlich stabiler und zuverlässiger herausgestellt als diese japanischen Kisten.
Ja.
Und da war dann irgendwie auch relativ schnell klar, ich möchte auch einen Land Rover. Und für die Afrika-Reisen war uns also damals schon klar, einfach aus logistischen Gründen mit möglichst gleichen Autos zu fahren, dass man wichtige Ersatzteile nur ein einziges Mal mitnehmen muss. Und dieses Konzept hat sich eigentlich durch alle unsere Reisen irgendwie immer gezogen. Also wir sind mit, ja, zwei, drei oder vier Leuten immer gefahren, immer dieselben Leute und immer Land Rover oder Range Rover, was ja technisch ganz nah beieinander ist.
Was würdest du denn sagen? War eher das Thema Wüste, also sich einfach mal in der Wüste auch bewegen zu können, sie zu bezwingen, wie auch immer, was euch motiviert hat? Oder wir haben uns jetzt hier ja Land Rover und so gekauft, wir wollen ja Offroad fahren und das macht man am besten in der Wüste. Kannst du dich da noch so ein bisschen daran erinnern? Was war so bei euch das, was am meisten mitgeschwungen hat?
Nee, eigentlich ging es wirklich darum, an Stellen hinzufahren, wo man außer mit dem Flugzeug oder mit irgendeinem Luftfahrzeug nicht anders hinkommt.
Ah, okay. Ja, verstehe. Ja. Also doch so, dass eher das Abenteuer und dazu dann das
Ja.
richtige Fahrzeug, oder? Kann man das so
Ja.
sagen?
Ja, und was mich halt an der ganzen Wüstenfahrerei von Anfang an fasziniert hat, das habe ich nach der ersten oder während der ersten Algerienreise festgestellt, dass Sahara, so wie die meisten Leute sie gar nicht kennen, nämlich irgendwie auch mal so 1000 oder 2000 Kilometer Sand am Stück, das ist wie Meer. Das ist auch vom Navigieren her wie Meer. Also wir sind schon ganz früh, waren wir von den Sachen, also vom Pistenfahren weg. Klar fährt man immer wieder irgendwie Verbindungspisten, die irgendwo in irgendwelchen Karten eingezeichnet sind. Aber durch meine Seefahrerei hatte ich also von Anfang an keine Scheu, wenn da mal keine Spuren waren. Und wir haben relativ früh angefangen, wirklich wie auf dem Schiff mit Bleistift und Lineal eine Linie in eine Karte zu zeichnen und auf dieser Linie zu navigieren. Und haben dann wirklich später. Ach so, Reisen zum Beispiel, wir sind von Algerien in einem Rutsch 2000 Kilometer an die mauretanische Küste gefahren, an die Westküste. Ohne Piste, ohne irgendwas. Einfach einen Strich in die Karte gemalt, bumm, hingefahren.
Ja, und mehrere Autos und in jedem Auto nur eine Person oder wie?
Ja, immer eine Person pro Auto. Kein Autoradio, kein Walkman, kein nix.
Und auch keine Handys, liebe Kinder da draußen.
Ja.
Gab's alles noch nicht.
Und
wow.
Das war wirklich, also ich sitze auch heute noch für mein Leben gern alleine im Auto in der Wüste und kann den ganzen Tag aus dem Fenster gucken und freue mich an der Landschaft, an irgendwelchen Formationen, freue mich an Felsen, an schwarzen Felsen, die aus weißem Sand ragen. Und das Autofahren, ja, also Autofahren muss einem schon Spaß machen, sonst wird man da nichts. Also man muss einfach gerne auch mal 8, 10 oder 12 Stunden am Tag im Auto sitzen und da Spaß dran haben. Sonst ist so eine Reise also nichts für einen.
Ja, klar. Aber es gibt ja durchaus mal Unterbrechungen. Mal sitzt man ja auch mal fest oder man fährt in eine Art Sackgasse. Da geht es dann zu steil hoch, man kommt nicht weiter, oder? Es kommt ja alles noch dazu.
Das waren damals immer die Sachen, wenn man nach reinen Karten navigiert. Auch wenn es in so einer IGN-Karte, also
was heißt IGN?
IGN ist Institut Géographique de... Ich glaube, National. Das ist das französische Karteninstitut. Die haben die französischen Militärkarten fürs französische Militär gemacht in Nordafrika. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein Steinfeld eingezeichnet ist, ja, die Steine können faustgroß sein, die können aber auch fußballgroß sein. Faustgroß ist mit dem Auto nicht schlimm, aber fußballgroß ist schon blöd. Und wenn die noch größer werden, wird es dann irgendwann unfahrbar.
Ja.
Und das ist uns auch regelmäßig passiert, dass wir irgendwo reingefahren sind, haben dann festgestellt, das ist wirklich gar nicht fahrbar mit den Autos, haben dann rumgedreht, haben mit, im Prinzip mit irgendwie Klebestreifen damals die Karten einfach auf der Motorhaube festgeklebt, als Kartentisch, und haben dann Kriegsrat gehalten und Ideen gesammelt, in welche Richtung man jetzt irgendwie einem Steinfeld, einem Abhang, irgendeinem tiefen Graben, irgendeiner Abbruchkante ausweichen kann und in welche Richtung man jetzt da fahren kann.
Ja, Try and Error sozusagen.
Ja, und hatten auch bei vielen Reisen zum Beispiel keinen Sprechfunk im Auto.
Oh.
Weil,
ja.
Nee, braucht man einfach nicht. Man hat Zeit auf einer Reise. Wenn man gerne miteinander reden möchte, kann man einfach anhalten.
Ja, okay, aber ja.
Und es sind ja auch Sachen, wenn man jetzt navigatorische Sachen zu klären hat, wenn man allein im Auto sitzt, sagen wir eine Michelin-Karte, also eine Straßenkarte in Europa,
ja.
Die kann ich mir auch heute noch auf irgendwie DIN A4 zusammengefaltet mit dem Daumen auf dem Lenkrad festhalten und kann problemlos, während ich fahre, irgendwie in die Karte gucken. Aber wirklich Offroad im Gelände, auch Kompasskurse einhalten oder sowas, das ist irgendwie im Fahren zumindest für mich nicht möglich.
Nee, ist klar. Also da wird so angehalten, Karte ausgerollt und dann wird...
Genau, Karte ausgerollt, dann sagt man irgendwie, okay, wir müssen jetzt weiter Richtung 90 Grad, 95, 98 Grad fahren. Mhm. Soweit das mit dem damals üblichen Airguide-Kompass irgendwie möglich war. Ich weiß nicht, ob du diesen Airguide-Kompass noch kennst.
Nee.
Das ist eigentlich ein amerikanischer Kompass für Hobbypiloten, der auch viel in Segelflugzeugen war. Problem dieses komischen Geräts war, der ist nicht sonderlich erschütterungsfest. Und wenn man da Wellblechpisten fährt, fängt das Ding irgendwann an, sich wie ein Kreisel zu drehen und zeigt gar nichts mehr an. Und dann hilft manchmal auch wirklich einfach nur anhalten, bis das Ding sich wieder beruhigt hat, das Auto in die richtige Richtung stellen, wo man hin will. Und so fahre ich heute auch noch Dünen zum großen Teil, dass ich gar nicht stumpf nach Kompasskurs fahre, sondern ich richte das Auto nach dem Kompass aus, mit der Schnauze auf irgendein Ziel am Horizont, einen bestimmten Baum, ganz weit weg, irgendeinen Berggipfel. Oder ich weiß, ich muss mich jetzt für die nächsten Kilometer so eine Daumenbreite rechts von diesem Berggipfel halten oder sowas.
Ja, verstehe.
Dann steigt man wieder ins Auto und fährt erstmal die nächste Zeit diesem Punkt hinterher. Dann steigt man wieder aus, guckt, wo man in der Karte jetzt ist. Das muss man halt auch, wenn man nach Karte Kompass navigiert, wirklich immer mittracken. Das heißt, ich bin an irgendeinem Punkt, zum Beispiel an irgendeinem Fluss. Da kann ich ja wirklich sagen, ich stehe jetzt genau an dem Flussbett und jetzt fahre ich genau nach meinem Tacho 50 Kilometer oder meinetwegen 100 und trage dann hinterher nach, ich bin jetzt 100 Kilometer ja, nach Tacho gefahren. Das sind wahrscheinlich Luftlinie nur 80 Kilometer. Da geht es dann schon los und kann mir dann den nächsten Punkt in der Karte machen, wo ich ungefähr bin. Und das verlangt schon ziemlich viel Disziplin. Das ist also nicht wie heute, wo man einfach erstmal wild irgendwo in die Gegend fahren kann. Man hat keine Ahnung mehr, wo man ist, guckt aufs GPS und das GPS sagt dir auf einen Meter genau, wo du jetzt bist.
Ja, klar.
Den Luxus gab's nicht.
Und das habt ihr dann aber weiter ausgebaut, hätte ich was gesagt. Nee, aber ihr habt wirklich weiter betrieben, getrieben, wie auch immer, dieses Thema und seid dann mehr auch in den Rallye-Bereich damit gekommen. Wie ist das denn da weitergegangen?
Ach, ja, das war. Ach, da kann man so ein bisschen ausholen. Wir hatten dann irgendwann ja, auch die ersten GPS-Geräte am Start. Dann konnte man sich natürlich noch deutlich mehr trauen. Und mein erstes GPS hat ein Mitschüler von mir, ein ehemaliger, mitgebracht. Der hat ein Studienjahr in den USA gemacht und hat mir damals im Handgepäck einen Garmin GPS 50 mitgebracht. Das
Aha.
kann gar nichts, aber das war für uns damals die völlige Erfüllung. Ja, und dann sind wir die erste Reise gefahren, das war, ich bin damals mit dem 4-Liter Range Rover gefahren, nach Marokko. Das war 1994, von Marokko nach Algerien rein über die Grenze, die damals noch offen war. Wollten dann 4 Wochen in Marokko rumfahren und dann wieder über Marokko zurück. Ja, 94 ist aber, wie viele Leute wissen, die Grenze nach Algerien geschlossen worden. Und wir standen auf einmal vor der marokkanischen Grenze. Ja, Grenze geschlossen. Ja, wann macht die Grenze wieder auf? Ja, keine Ahnung. Und wie wir heute wissen, das ist jetzt 94 und 2024 sind 30 Jahre. Die Grenze ist immer noch zu. Und dann sind wir notgedrungen wieder einmal quer durch Algerien gefahren, um in Tunesien ausreisen zu können. Und auf dem Weg nach Tunesien habe ich dann irgendwo im Gebirge meinen Range Rover aufs Dach gelegt.
Ach du Schande, wie ist das denn gekommen?
Oh, da hat es irgendwie angefangen zu regnen, war ein bisschen feucht, mit ja, damals irgendwie mit einem vernünftigen Auto mit irgendwie 240 PS V8 drin, abgefahrene Sandreifen auf nasser Straße und dann lag ich halt da auf dem Dach in irgendeinem Flussbett, wo nicht zum Glück nicht allzu viel Wasser drin war.
Okay, also wirklich von der Piste abgekommen oder wie auch immer dabei.
Ja, so ganz, ganz klassisch wie im amerikanischen Film, im Drift, so eine Bruchsteinmauer abgeräumt auf einer Brücke und für mich hat sich das angefühlt wie in absoluter Zeitlupe, dass das Auto irgendwie da über die Brücke gekippt ist.
Scheiße.
Amadeus der ist hinter mir gefahren, hat dann berichtet, dass das Ganze ungefähr eine Zehntelsekunde gedauert hat, bis das Auto weg war. Und ich lag dann irgendwie ja, so 10 Meter tiefer zwischen so ein paar dicken Gesteinsbrocken. Ja, war nichts passiert. Also Auto, man konnte von außen sehen, wo innen der Überrollkäfig stand. Also die Karosse war wirklich komplett gefaltet. Und ich hatte jetzt nichts Besseres zu tun, als erstmal in meinem Schock da auszusteigen, durch das Wasser zu warten und meine schon fertig belichteten Filmdöschen aus der Strömung da zu retten.
Ach du Schreck, ja klar. Damals gab es noch Film, ja genau.
Ja. Und ja, dann standen wir erstmal da, haben dann irgendwie einen Local, das war zum Glück im Norden Algeriens, wo ab und zu mal Leute kamen. Da hat dann irgendeiner mit dem Trecker das Auto wieder auf die Straße gezogen. Und dann haben wir den so weit wieder fahrfertig gemacht, dass das Ding aus eigener Kraft rollt. Das Auto sah hinterher aus wie so ein Geschenk. Da war nämlich so ein knallroter 5-Tonnen-Ratschgurt wie so eine Bauchbinde um beide Türen und ums Dach, weil die Türen nicht mehr zugingen, keine Scheiben mehr drin, ja, nur noch ein Scheinwerfer. Aber die Kiste fuhr. Und damit bin ich dann noch fast 4000 Kilometer auf eigener Achse nach Hause gefahren.
Nee, oder?
Und hab mir im Winter in den Ardennen auf dem Rückweg so dermaßen den Arsch abgefroren, das kann sich keiner vorstellen.
Das ist ja cool.
Ja,
Aber
und
das Dach war, weil du ein Überrollkäfig drin hattest, warst du einigermaßen, du konntest auch wirklich einigermaßen vorne rausgucken.
genau, also das Auto, die ursprüngliche Form war ja im Prinzip unbeeinflusst. Klar, alles ein bisschen verknittert und verbeult,
Ja.
aber sonst alles gut.
Aber die Scheiben waren alle raus, also auch die Windschutzscheibe weg.
Ja, Windschutzscheibe weg, beide Seitenscheiben weg.
Dann wird es kalt im Auto, ist klar.
Genau. Und wir hatten aber damals schon, deswegen ist damals auch die Wahl auf Range Rover gefallen. Es gab damals die Firma Holt-up. Das waren Franzosen, die haben die ganzen richtig schnellen Dakar Range Rover gebaut. Und wir haben damals schon unsere Reiserouten immer so gewählt, dass wir möglichst oft den Track der Rallye Paris-Dakar, die damals ja wirklich von Paris nach Dakar ging, in Afrika treffen. Und sind dann immer teilweise zum Kölner Hauptbahnhof gefahren, haben da französischsprachige Offroad-Magazine gekauft, weil in Deutschland war damals ja schon nicht viel berichtet, und haben dann versucht, im Vorfeld irgendwie die Routenplanung der Dakar rauszufinden und haben dann, soweit das möglich war, unsere Reiseroute teilweise auch in Schwarzafrika, zum Beispiel in Timbuktu oder auch mal in Mauretanien, so hingelegt, dass wir an den Tagen, wo die Dakar da vorbeikommt, da vor Ort waren.
Wow.
Und damals habe ich dann beschlossen, ich will einen Range Rover V8, weil das völlig faszinierende Autos waren. Und ja, wir waren damals so ein bisschen im Rallye-Fieber, sind zwar nicht Rallye gefahren, aber haben uns da wie die Könige der Wüste gefühlt. Und ich habe beschlossen, ich will genau wie die damaligen Werksautos, ich möchte so einen Überrollkäfig im Auto haben, weil das einfach cool ist.
Ja. Aber eben dann auch lebensrettend.
Nachdem ich das Ding dann aufs Dach gelegt habe, seitdem fahre ich kein einziges Auto mehr ohne Käfig.
Das kann ich mir vorstellen.
Und wir haben wirklich, jeder von uns hat auf einer Rallye, nicht auf einer Rallye, auf einer Reise schon mal ein Auto aufs Dach gelegt.
Wow.
Und ja.
Ja, und das hat er ja gezeigt. Also, aber ich sag mal so, bis nach Deutschland damit zurückzufahren, ist natürlich crazy. Ich meine, die Grenzer, die machen dir ja keinen Stress. Ich meine, wenn einer ohne Windschutzscheibe ankommt.
Ja, wir sind dann in Europa, ist Amadeus dann immer vorgefahren. Ich habe mich ganz dicht dahinter gehängt und wir haben dann wirklich so getimt, dass wir irgendwie nachts um 3 über innereuropäische Grenzen fahren irgendwie. Und ich habe mich dann so schräg versetzt hinter ihn gehängt, dass man nicht sehen kann, dass links irgendwie gar kein Licht mehr war und sind dann irgendwie bis nach Hause geeiert. Und das Auto habe ich dann also wieder aufgebaut. Und während ich den aufgebaut habe, habe ich für 500 Mark damals einen weiteren Range Rover V8 bekommen. Da habe ich dann, wann war das? Den habe ich als Winterauto gefahren. Und dann kam der Amadeus über irgendwelche Kumpels in Italien, die sprachen uns an, wollt ihr nicht mal italienische Rallye-Meisterschaft fahren?
Ja.
Dachten wir, boah, eigentlich irgendwie eine coole Idee, was braucht man denn? Ja, man braucht ein Auto, das einen Überrollkäfig hat. Ich hatte jetzt aus meinem damals blau-gelben Range Rover den Käfig sowieso ausgebaut, um die Karosse wieder zu richten. Dann hatte ich mein Winterauto und einen lose rumstehenden Käfig. Ja, dann haben wir gesagt, okay, dann geben wir jetzt mal Gas. Ich schraube mein Reiseauto wieder zusammen. Boah, der Käfig, der steht jetzt irgendwie lose rum. Dann schrauben wir den in mein Alltagsauto, fahren mit dem Rallye. Boah, das ist ja dann quasi übrig, wenn mein richtiges Reiseauto wieder fährt.
Und die Rallye war in Italien, also wahrscheinlich eher
Ja,
in den Bergen oder so.
genau. Das war in der Gegend um Mantova. Und ja, in den Apennin-Ausläufern, also oben in den Bergen. Und da sind wir damals mit einem, ja, wie man das damals in den 90ern so gemacht hat. Irgendwie Range Rover V8, alle Auspufftöpfe weg, weil muss ja laut sein. aus dem normalen Autozubehör einen Satz-Kunit-Stoßdämpfer da reingeschraubt. Irgendwelche komischen Schalensitze da drin und Schrot-Dreipunkt-Automatikgurte, wie man sie damals im Opel Manta gefahren hat. Komplett furchtbar. Aber so ging es halt los. Und war ja nicht so schlimm, weil 90% des Feldes ist ja mit so einem Müll gefahren.
Ja, klar, Logo. Wir hatten ja nichts, ne, wie man so schön sagt.
Genau. Und ne, dann das war.
Und habt ihr dann irgendeine Platzierung gemacht oder gab es was, wo ihr
Wir waren
dachtet?
auf jeden Fall das schnellste deutsche Team. Das einzige übrigens. Und nee, haben auch tatsächlich gar nicht so schlecht abgeschnitten da. Weil diese Rallye damals auch aus Verkehrsgründen, ich glaube, es war um 0 Uhr Start, Mitternacht, und dann 12 Stunden bis am nächsten Tag mittags. Und das war uns also durch unsere ganzen Reisen, die wir so gefahren sind, waren wir es auch gewohnt, lange am Stück im Auto zu sitzen und auch nachts zu fahren und auch nachts Gelände zu fahren. Das war für uns also überhaupt nichts Neues.
Und da war der Amadeus dann dein Co-Pilot oder wie war
Nein,
das?
Amadeus und Co-Pilot, das sind zwei Sachen, die sind
Okay.
unmöglich. Nee, der ist ja teilweise schon, wo er später Rallye gefahren ist ihm ja von seiner eigenen Fahrerei schlecht geworden und er wurde seekrank.
Okay.
Und nee, das war dann damals so. War halt immer so, Amadeus hatte damals auch schon ein einigermaßen gut gehendes Unternehmen und hat die ganze Sache so ein bisschen finanziert. Und ich habe mich damals mit Arbeitskraft eingebracht. Und so ist die ganze Sache also gewachsen. Er ist gefahren, geschraubt haben wir beide und ich habe dann auch parallel noch navigiert.
Also vielleicht für die, was ich kaum glauben kann, aber es kann ja sein, dass einige Hörer nicht wissen, wer Amadeus Matzka ist. Oder das ist auch letztendlich jetzt eine immer noch große Land Rover Werkstatt. Man kann auch Autos kaufen wahrscheinlich, ne? Also es ist sehr interessant. Also auch da kann man mal reingucken im Internet. Matzka und in Köln auch wichtig. Und dann sieht man da,
Genau.
was die so machen. Und der damals schon dieses Autohaus, sag ich mal so, oder diese Werkstatt, der damals schon gehabt dann.
Genau, und das ging wirklich los. Also die Firma Matzker, wir haben damals in Ehrenfeld oder in Braunsfeld besser gesagt, auf dem AEG-Gelände die erste Halle gemietet, haben da unseren ganzen privaten Krempel reingestellt. Und dann kamen halt immer mehr Leute, oh, seid ihr ein Offroad-Club? Nein, wir sind kein Offroad-Club. Nein, man kann da auch kein Mitglied werden. Und wurden dann immer auch für unsere Autos irgendwie so ein bisschen bewundert. Und da war dann die Idee irgendwann geboren, auch für andere Leute speziell Land Rover jetzt zu reparieren. Und dann ging das, ich glaube 2000 ungefähr ging das los. Mit dem ersten eigenen Rallye-Auto. Da hat der Amadeus damals einen Land Rover TD5 gekauft. Irgendwie eine Vorführkiste, weiß gar nicht mehr, was das genau war. Und da haben wir das erste Rallye-Auto draus gebaut und sind damit wirklich Weltcup gefahren.
Wow.
Und ja, dann ging das irgendwie Schlag auf Schlag. Dann kam 2002.
Also ihr seid dann auch jetzt bei dieser Italien-Rallye, seid ihr, also Amadeus ist gefahren und du hast
Ich habe
navigiert.
navigiert, genau. Und ja, das war für uns natürlich auch mal eine neue Erfahrung, dass man ausnahmsweise auch mal zu zweit im Auto sitzt und dass man sich da irgendwie, dass das als Team funktionieren muss. Und ja, da sind wir so ein paar kleinere Rallyes auch mal irgendwie zusammen gefahren. Und Amadeus war ja schon immer extrem ehrgeizig und hat sich dann für die Weltcuprennen schon ganz früh professionelle Beifahrer ins Auto geholt. Das war damals ganz am Anfang der Bobby Willis, ein Engländer. Und dann kurz später, man mag es kaum glauben, den Dirk von Zitzewitz, der damals noch gar nicht Auto gefahren ist, der ist nur Enduro gefahren. Und ich habe dann vom Co-Pilotensitz auf die Mechanikerseite gewechselt und habe für den Amadeus ganz lange im Rallye-Service gearbeitet. In der Werkstatt Autos gebaut und unterwegs die Kisten auch betreut.
Also im LKW hinterhergefahren, Servicewagen gefahren.
Nee, damals gab es noch keinen LKW. Wir sind damals tatsächlich Service gefahren mit weiteren Land Rovern.
Ah ja, okay, auch klar.
Und Das war früher auch alles noch lange nicht so professionell. Und dann kam 2002, 2003 das erste Kundenrennauto, das richtige. Und da haben wir wirklich gezielt für eine Paris-Dakar das erste Auto aufgebaut. Ja, das war für ein privates Team. Kennen viele wahrscheinlich auch noch. Desert Express, das war der Thomas Berschet. Und ja, für den habe ich dann später auch noch viel geschraubt. Und bei dem war ich dann 2004 oder 2005 Co-Pilot bei der Elschott.
Okay, was ist Elschott?
Ja, Elschott ist eine Amateurrallye, die es seit über 40 Jahren gibt. Und das war damals so die Amateurrallye, wo es den meisten Sand weltweit gab.
In welchem Land?
In Tunesien. Und das war damals also eine sehr beliebte Veranstaltung für Leute zum Trainieren für die Paris-Dakar. Und da ist also der Thomas Berschet damals mitgefahren. Und am dritten Fahrtag hat sich sein Beifahrer durch Ungeschick das Brustbein gebrochen. Also wirklich so ein richtig dämlicher Unfall. Okay, es gibt keine schlauen Unfälle, wissen wir alle. Das war, ja, Reifenpanne gehabt, ins Auto gestiegen, wieder angeschnallt. Der Fahrer war schon angeschnallt und der Beifahrer hat dann noch irgendwie mit dem Gurt da irgendwie rumgefummelt und hat den Daumen zwischen Gurt und Brustbein gehabt. Und dann ist der Thomas schon losgefahren, fährt nach 3 Metern gegen irgendeinen Kamelgrashaufen und der Rüdiger bricht sich also mit seinem Daumen sein Brustbein.
Nee.
Und
Ja,
ja,
natürlich.
dann war die Rallye bezahlt, man wollte auch weiterfahren. Im Amateursport kann man auch mit Genehmigung des Veranstalters meinen Beifahrer austauschen. Und dann bin ich also meine erste Wüstenrallye als Beifahrer im Defender gefahren.
Okay, also dein Auto stehen lassen, oder? Oder
Genau, wir haben
rüber wechseln. Ins
das
Servicewagen gehen.
Serviceauto, das war auch ein Defender, das war ein 130er. Und haben das Serviceauto im Camp stehen lassen. Und ich bin dann irgendwie in sein Auto gestiegen.
Okay, wow.
Ja, dann ging das wirklich irgendwie Schlag auf Schlag. Da sind wir, ja, im Prinzip sind wir auf der ganzen Veranstaltung wirklich nur belächelt worden von den ganzen Leuten, die immer alles besser wissen. Weil wir sind ja da angetreten, nicht um die Rallye zu gewinnen, sondern um festzustellen, was hat das Auto für Schwachstellen und was hält das überhaupt aus. Also im Prinzip sind wir fast jeden Tag ausgefallen,
Okay.
weil wir einfach irgendwas an dieser Kiste atomisiert haben.
Okay.
Und dazu muss man halt wissen, bei einer Amateurrallye gibt es kein Zeitlimit. Also wenn du am nächsten Morgen irgendwie es ins Camp geschafft hast, aus eigener Kraft, mit fremder Hilfe, vollkommen egal, kannst du am nächsten Tag wieder starten, wenn du repariert hast. Die Möglichkeit gibt es auf einer Paris-Dakar nicht. Wenn du auf der Paris-Dakar einen Tag nicht ins Ziel kommst, war's das, kannst du nach Hause fahren. Und deswegen haben wir halt quasi mutwillig das Auto jeden Tag irgendwie zerstört, um das für die 2006er Dakar richtig bulletproof aufzubauen. Dann hatten wir, glaube ich, 2006 und 2008 zwei Dakar-Versuche. 2006 sind wir gestartet, sind dann nur bis Marokko gekommen. Da ist dann, ach, ja, da sind wir Service gefahren, parallel noch für ein Motorradteam. Und der Typ aus dem Motorradteam hat die ganze Sache bezahlt. Und dessen Vater ist leider nach ein paar Tagen zu Hause gestorben. Er hat die Rallye abgebrochen und wir haben dann mit abgebrochen. Und ja, dann war der nächste Versuch, glaube ich, die 2008er Dakar. Das war die letzte in Nordafrika.
Die aber auch noch immer in Paris startete?
Ja, die startete auch noch, ja, teilweise in Versailles. Dann sind die ja irgendwie in Arras mal gestartet. Also immer irgendwo in Europa auf jeden Fall.
Okay.
Das war diese Zeit dieser ganz wilden Dakars, wo es dann auch Paris-Dakar, Paris gab, Paris-Kapstadt, Paris-Peking, diese ganzen Sachen. Und ja, dann, ich glaube 2008 war das Jahr, wo VW mit dieser Riesenarmada an Touareg gestartet ist. Und da sagte uns dann die Orga, ja, VW hat 50 Serviceplätze geblockt für ihre Autos. Darum können wir leider kein eigenes Serviceauto mitnehmen. Unser Konzept war aber, mit einem 110er Rallye zu fahren und mit einem identisch aufgebauten 130er Defender den Service zu fahren, wo wir alle Teile, zur Not Motorteile, Differential, Getriebe, Reifen, Radlager, wo man alles rausklauen kann, weil das fahrende Ersatzteillager wäre ja dabei gewesen. Und da sagte uns die Orga, ja, ihr könnt gerne bei irgendwelchen Leuten, wir geben euch da Adressen, da könnt ihr ein paar Kisten Zeug auf fremde LKWs draufschmeißen und dann könnt ihr trotzdem fahren. Und da hat Thomas damals beschlossen, das ist vollkommen albern, weil das Material ist nie da, wo man es braucht und dieses Konzept fahrendes Ersatzteillager ist also ausgehebelt. Und dann haben wir die Rallye abgesagt, haben sogar das Geld wieder bekommen. Ja, und dann bin ich tatsächlich erst 2014 meine nächste Dakar gefahren. Und vorher aber, ja, im Prinzip jedes Jahr Amateurrallyes gefahren, auch von 2005 an, wo wir auf der Elschott gestartet sind, dann jedes Jahr Elschott gestartet, immer mit teilweise wechselnden Fahrern und habe da so meinen Wüstennavigations-Know-how immer weiter ausgebaut und habe dann am Ende die Elschott, glaube ich, mit dem Stefan Arendt, ich glaube, 4 oder 5 Mal gewonnen.
Ah, klasse, wow.
Und das war dann auch der Grund, weshalb ich dann 2013 oder 14 der Ali Garib angesprochen hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit ihm im Defender die Dakar zu fahren in Südamerika.
Erklärst du das nochmal kurz, wer das ist?
Ali Garib ist auch, kommt auch aus der Kölner Gegend, fährt seit relativ langer Zeit Land Rover, ist über einen weiteren gemeinsamen Bekannten, über den Ralf Ehlermann, den ich also auch noch aus der Matzka-Zeit kenne, zum Rallye-Sport gekommen und hatte immer als Beifahrer irgendwelche Kumpels von der Bundeswehr oder so, die sich aber auch nicht zugetraut haben, wirklich eine Wüstenrallye richtig zu navigieren. Und da war damals schon relativ schnell klar, dass man also speziell für eine Dakar, für das Projekt, auf dem Beifahrersitz jemanden braucht, der zum einen gut schrauben kann, wenn das Ding mal liegen bleibt, und auch zuverlässig navigieren.
Ah, die perfekte Kombination.
Genau. Und das war, ja, so bin ich halt dann damals mal wieder ins Auto gekommen zur Dakar. Das Unternehmen war jetzt am Ende, wir haben da viel Geld verbrannt. Sportlich war es nicht erfolgreich. Hatte irgendwie mehrere Gründe. Kann nur so viel sagen, am Navigieren hat es nicht gelegen.
Sehr gut. Ja,
schön. Und nach der Dakar, wie war das? Ja, da hatte sich irgendwie beruflich wieder ein paar Sachen verändert. Ich habe mittlerweile nicht mehr bei der Firma Matzka geschraubt. Ich habe bei einer Firma namens Raceline geschraubt. Das war eine Bude im Oberbergischen Land. Die haben ausschließlich Porsche Mittelmotor Rennautos gebaut. Also hier Porsche 907, 908, 910, 917 und so Geräte. Mhm. Und für die Autos habe ich Motoren und Getriebe zusammengeschraubt. Das war nämlich mein quasi zweites Hobby, Motorradrennmotoren machen. Und da, das war dann auch wieder, kennt wieder einer einen, der einen kennt. Ich habe damals für die Marke La Verda eine ganze Menge Rennstreckenmotoren gemacht. Und das ist ja auch so historisches, luftgekühltes Zeug. Und habe dann auch für Freunde und Bekannte Rennmotoren gemacht, immer zu Hause im Keller, die alle ganz brauchbar funktioniert haben. Und dann kam ein Kumpel von mir aus dem Bergischen, dachte, hier, traust du dir zu, Porsche-Rennmotoren zusammenzuschrauben? Ist doch auch aus den 70ern und ist auch luftgekühlt. Also du, keine Ahnung, ich guck mir das gerne an. Laden war damals 10 Kilometer von uns. Hab dann als Testobjekt einen Porsche 2,8 Liter RS-Motor hingestellt bekommen. Du hast 4 Wochen Zeit, die und die Vorgaben gibt es, bau da einen Rennmotor draus. Anschließend gehen wir zusammen auf den Prüfstand, Da waren, glaube ich, 370 PS gefordert. Da solltest du einigermaßen in die Nähe kommen. Und wenn das Ding mit einem lauten Knall auseinanderfliegt, hast du Pech gehabt, dann hast du 4 Wochen umsonst gearbeitet. Und ich sagte, okay, das ist ein Deal. Ja, Motor hat gehalten, hatte irgendwie die Leistung, die er haben sollte. So plus minus und hat gehalten. Dann hatte ich den Job und war also dann bei Raceline als Freelancer und habe da Motoren zusammengeschraubt. Und habe dann parallel damals beim Ralf Ehlermann, den man ja auch noch kennt von RE Suspension, für den besagten Ali Gharib dieses Auto mit zusammengeschraubt und habe damals eigentlich ausschließlich die Elektrik gemacht von dem Auto und die ganze Navigationstechnik. Und ja, dann war ich schon wieder in der Navigiererei drin. Und als wir dann von der Dakar wiederkamen, bin ich direkt einen Monat später auf der Touareg Rallye in Tunesien gestartet und habe mir da unglücklicherweise bei einem Unfall 2 Wirbel gebrochen.
Oh.
Und dann war ich erstmal 1,5 Jahre etwas außer Gefecht gesetzt, bin also dann gar kein Auto mehr gefahren. Also zumindest keine Rennen. Und habe aber weiter immer noch Motoren geschraubt. Habe mich viel irgendwie auch mit Navigation beschäftigt. Ja, und als ich dann 2017 wieder so weit hergestellt war, kam direkt die allererste Anfrage von Yamaha Europa und bin da Weltcup gefahren in Portugal. Mit einem Yamaha Side-by-Side-Buggy als Navigator.
Eine Frage mal kurz, was ist Side-by-Side? Was?
Side-by-Side sind das sind Buggys von Can-Am oder Yamaha, wo beide Leute nebeneinander sitzen. Deswegen sitzen die Side-by-Side. Und der Unterschied waren halt damals diese Buggys, wo man, diese reinen Strand-Buggys, wo man wie in so einer Rakete, wo nur ein Mann drin sitzt oder
Ah,
eine Frau.
okay, ja, okay.
Und deswegen ist Side-by-Side-Buggy immer das Synonym für Buggys, die mit 2 Leuten gefahren werden.
Verstehe.
Und ja, das sind ja Geräte, die sind eigentlich für nichts gut, außer zum am Strand rumfahren oder zum Rennen fahren. Das hat keinerlei technischen Nutzwert. Man kann damit nichts transportieren, man kann damit nicht reisen. Also eigentlich kann man damit nur sinnlos irgendwo in Dünen rumbraten mit so einem Ding.
Ja, verstehe, die kenne ich. Okay.
Das, die Side-by-Side-Fahrerei, das kam damals ja, über einen befreundeten Motorsportjournalisten, den Michael Bottloger. Den kennen viele Leute aus seiner Zeit bei Automotorsport, wo er Berichte geschrieben hat. Der hat für die Offroad geschrieben. Und die haben damals diesen Yamaha Cup organisiert, wo dann ja, jedes Land fährt eine eigene Meisterschaft aus und der Sieger der Landesmeisterschaft bekommt als Siegprämie einen Start bei einem Weltcuplauf ermöglicht. Und ja, da ist dann auch wieder so, Leute, die jetzt nur auf der Motocross-Strecke in Deutschland mal so ein paar Kreise gefahren sind, haben keine Ahnung, wie Weltcup funktioniert. Also braucht man da einen Navigator, der nicht nur navigieren kann, sondern der sich auch mit dem ganzen Umfeld auskennt. Was braucht man an Papieren? Wie geht diese ganze Papierabnahme? Wie ist die technische Abnahme? Wie sind die Abläufe? Wie wird gestartet und so weiter? Wo hängen die Listen? Wo ist das Rennbüro? Wer ist für was zuständig? Das sind ja auch alles Beifahreraufgaben. Ja, und schwuppdiwupp war ich dann mal wieder im Weltcup gelandet. Und das zieht sich also bis heute durch. Und habe jetzt, glaube ich, mittlerweile alle Klassen durch. Also von zumindest alles, was 4 Räder hat. Also sämtliche Side-by-Side-Klassen, sämtliche Autoklassen, egal ob Serie, ob Prototyp. Ja, und da bin ich dann irgendwie auch also bei meinem ersten Weltcuprennen. Wir reden irgendwie, wenn man bei Land Rover reden wir von 190, 200 PS und einem 2,5 Tonnen Auto. Und Side-by-Side reden wir von fast 300 PS in einem 900 Kilo Auto. Das geht dann also so schnell zur Sache, dass ich ja, auf den ersten 5 Kilometer Prolog da im Weltcup keine einzige Kurve angesagt bekommen hat, weil die Kurve schon vorbei war, als ich dann mit den Augen im Roadbook an der richtigen Stelle war. Da habe ich mich dann aber relativ schnell reingearbeitet und ja, das war zum Glück jetzt noch kein richtig professioneller Fahrer. Das war auch einer, der konnte zwar gut Auto fahren, hat aber das erste Mal irgendwie auch Side by Side wirklich Weltcuprennen gefahren. Und dann, ja, später bin ich halt immer wieder Side by Side gefahren, mache ich auch sehr gerne.
Ja, also man kann
Und
dich praktisch anrufen, Auto und als Fahrer sozusagen, bringt man denn das Auto mit und du kommst dann dazu als Navigator, oder? Das ist dann der Trick.
ja, wenn mir der Fahrstil und der Fahrer als Person in den Kram passt. Also ich steige auf keinen Fall bei jedem einfach so ins Auto. Ich muss mir die Sache vorher schon wirklich genau angucken. Und meistens sind das ja auch Leute, die man von anderen Veranstaltungen schon irgendwie kennt.
Ja. Okay. Also auch, geht ja um Sicherheit, ne? Geht ja auch wahrscheinlich um Sicherheit. Du willst ja auch nicht mit jetzt jeden Hirni da durch die Gegend ballern und passieren wieder schwere
Genau.
Unfälle, ne?
Und das mit dem schweren Unfall habe ich jetzt irgendwie einmal durch. Das war jetzt aber nicht unbedingt ein Fahrfehler, das lag einfach am Fahrzeugkonzept. Da hatten wir damals gestartet mit einem VW-Bus mit Gitterrohrrahmen. War eine lustige Idee, aber beim VW-Bus sitzt man halt wie so schräg vor der Achse. Und jeder, der mit so einem T3-Bus mal zu schnell über eine Verkehrsberuhigung geholpert ist, der weiß, was da vorne passiert. Und das ist eigentlich keine gute Idee, mit so einem Gelände rumzufahren. Der Unfall war unspektakulär. Das war vielleicht mit 40 km/h irgendwie über einen dünnen Kamm gesprungen und mit der Schnauze eingeschlagen. Mit dem Land Rover wäre da überhaupt gar nichts passiert. Naja, und das, durch diese Weltcup-Fahrerei kamen halt dann immer wieder Leute auf mich zu, die meistens ihre erste navigatorische Bauchlandung mal gelandet haben. Und haben dann gesagt, wenn sie jetzt schon so viel Geld für so einen Weltcuplauf, also so ein Wochenende Weltcup kostet immer 10.000, 15.000 Euro. Und ehe man das jetzt in den Sand sitzt, weil man irgendwie 2.000 Euro am Navigator spart, das macht keinen Sinn. Und deswegen bieten wir ja auch mit unserer Firma, zu der ich gleich noch komme, auch Navigationskurse und Schulungen an.
Genau, das ist doch ein schönes Stichwort. Wie bist du denn? Du hast ja jemanden kennengelernt, ne? Oder in diesem Rallye-Zirkus und daraus ist dann ja mehr geworden, oder?
Ja, das war also ganz witzig. Ich habe mal wieder ein Rennauto aufgebaut. Damals für den Ralf Ehlermann von RE Suspension. Und dann war es also soweit, das Auto war fertig und sollte in Tunesien Probe gefahren werden. Und der Kunde hat damals für diese Probefahrt eine professionelle Beifahrerin angeheuert, die er damals noch irgendwie über den Amadeus Mazka kennengelernt hat. Die kannte ich bis dahin nicht. Und ja, dann saßen wir da in der tunesischen Wüste mit zwei Navigatoren. Ich hätte immer gern in diesem Auto als Navigator gesessen und der Kunde hat beschlossen, er holt sich da jemand anders rein. War am Anfang irgendwie komisch, aber trotzdem fanden wir uns irgendwie sympathisch und nach dieser Fahrzeugübergabe und nach diesem Fahrzeugtest sind wir dann irgendwie weiter in Kontakt geblieben. Und ja, da ist dann irgendwann mehr draus geworden. Um es kurz zu machen, ich bin dann irgendwann weitestgehend hier nach Esslingen gezogen.
Ja, weil das
Und
war die Birgit Reitbauer.
Brigitte Reitbauer.
Brigitte, ja, Entschuldigung, ja.
Genau, und die kommt halt ja auch aus dem Offroad-Rallye-Sport. Ist endlose Dakars gefahren für die Orga damals und ja auch viele, viele Jahre als Mietbeifahrerin für diverse Leute auch in diversen Autos gestartet. Und ja, dann haben wir zu zweit beschlossen, irgendwann eine Firma aufzumachen und mit ja im Prinzip so ein bisschen Renntechnik und Navigationstechnik zu handeln. So als zweites Standbein. Da ist dann halt die Firma Offroad Partner draus geworden.
Offroad Partner in Essling, genau.
Die haben wir gegründet 2021. Ja, da haben wir diverse Sachen parallel gemacht. In erster Linie haben wir angefangen mit Tripmastern zu handeln. Und das sind sehr, sehr genaue Kilometerzähler. Und das ist halt, wenn man so Navigation als Beruf hat, ist man da auch irgendwann eingeschossen auf bestimmte Geräte oder hat auch Lieblingsgeräte. Und wir haben dann irgendwann angefangen, das Gerät, was werksmäßig in den Overdrive-Toyotas, die Dakar gewonnen haben, verbaut ist, aus Südafrika zu importieren. Das waren so die ersten Gehversuche mit Offroad-Partner. Da sind dann auch auf Nachfrage bei den Rallyes Navigationskurse entstanden. Also nicht nur reine Rallye-Navigation, sondern auch Reisenavigation mit Karte, mit Tablet, mit GPS, das bieten wir also alles an und halten da auch regelmäßig Kurse hier vor Ort ab. Ja, und dann haben wir auf der Abenteuer-Allradmesse irgendwann mal so ein paar Franzosen kennengelernt von der Firma Rock Alu. Das ist so eine ähnliche Bude wie Alucap aus Südafrika. Die fertigen also auch Dachgepäckträger, Hardtops, Markisen und so ähnliches Programm. Kommt aber nicht aus Südafrika, sondern wird in Frankreich gefertigt und kommt aus Frankreich hierher. Da dachten wir, das ist eine prima Idee. Man hat halt einen Ansprechpartner in Europa. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke war natürlich da mit dabei. Man dachte, man muss ja jetzt nicht unbedingt Sachen um den kompletten Globus karren. Das kann man ja irgendwie auch aus Europa holen, das Zeug. Und waren dann also Vertriebspartner für Rock Alu, mit sehr mäßigem Erfolg, weil wir feststellen mussten, dass die Leute also eigentlich gerade technische Artikel nur in Läden kaufen, die auch eine Werkstatt im Hintergrund haben. Und ja, die Halle hier in Esslingen hatten wir sowieso gemietet. Eigentlich, um selber unsere Reiseautos vorzubereiten, Motorräder abzustellen und Gerümpel zu lagern. Und ja, haben wir dann aus der Not eine Tugend gemacht und haben also die Sache vom reinen Online-Shop mehr in Richtung Werkstattbetrieb forciert. Und das war auch gut so. Und seit wir jetzt wirklich diese Werkstatt haben, wo wir quasi alles anbieten, außer Ölwechsel, Reifen und Sachen von der Stange, die jeder kann, seitdem rennen uns die Leute da wirklich die Bude ein.
Wow. Das heißt, sie kaufen Sachen bei euch, bringen aber auch schon den Dachgepäckträger mit, der schon drauf ist, und ihr bringt das dann ineinander.
Genau, oder kaufen Sachen bei uns im Internetshop und scheitern dann beim Zusammenbau aus irgendwelchen Gründen und bringen die Sachen dann wieder vorbei. Und anfangs haben wir gesagt, wir sitzen jetzt nicht auf so einem hohen Ross, dass wir sagen, sowas lehnen wir ab. Wir haben einfach alles gemacht, was kam. Und haben dann festgestellt, der Bedarf ist also wirklich durchaus da. Und du hast ja ganz oft Leute, die wollen Sachen kombinieren. Die haben dann einen Dachgepäckträger irgendwo gesehen, der ihnen gefällt. Haben dann ein Dachzelt von einem zweiten Hersteller, das ihnen auch gefällt. Haben eine Markise vom dritten Hersteller und haben Lampen vom vierten Hersteller. Ja, kein Laden baut das zusammen. Die sagen alle, zum einen ist nicht bei uns gekauft. Wir machen nur das eine Produkt. Wir machen nur das andere Produkt. Nee, Produkte von zwei Herstellern kombinieren wir nicht. Da haben wir keine Erfahrung, machen wir nicht.
Ja, verstehe.
Und so sind wir jetzt dazu gekommen, möglichst viele Sachen zu kombinieren.
Ja, klasse. Eine echte Nische, ne? Also richtig.
Ja, echte Nische. Und da kommt dann jetzt auch wieder der Andreas Wolton von Scheinwerfer Lux.
Genau. Erstmal von Matsch und Piste, ne? Also das Offroad-Magazin, Online-Magazin.
Genau. Die
Genau.
machen halt das Online-Magazin. Ich arbeite mit dem Andreas zufälligerweise bei INEOS manchmal auch zusammen, weil ich da immer noch als Programmierer tätig bin, tageweise. Das war aber vollkommener Zufall.
Ja, genau. INEOS, also die Muttergesellschaft vom Grenadier, also auch das mal
Genau.
kurz für die Zuhörer, die sich nicht so ganz so auskennen, ne? Dass man da auch nochmal die Brücke sozusagen schlägt zum Andreas, genau. Ja.
Ja, und
Und der macht auch Scheinwerfer.
der hat die Firma Scheinwerfer Lux gegründet und der bietet halt keine Montage an, der macht nur Verkauf und steht dann da manchmal vor demselben Problem, vor dem wir anfangs auch standen, dass sich Scheinwerfer ohne Anbau manchmal schlecht verkaufen lassen. Und dann Dann hat er mich immer angerufen, ob ich für seine Kunden Scheinwerfer montieren kann. Und mittlerweile arbeiten wir also auch eine Menge zusammen. Wenn jemand Scheinwerfer kaufen möchte, dann lasse ich das gerne vom Andreas machen, weil der in Sachen Beratung und auch Innovationen wirklich immer ganz weit vorne ist und alles auf dem Zettel hat. Was ist in welcher Kombination zulassungsfähig? Was kann man machen? Was wiegen die Sachen? Was hat sich bewährt? Und wenn dann ein Produkt ausgesucht ist, montiere ich das teilweise hier in der Werkstatt, teilweise bei ihm in der Werkstatt und das ergänzt sich also wirklich gut.
Klasse, ja. Glaube ich auch, ne? Weil, sag mal, in der Regel hat man ja schon gedacht, oder kann ich mir gut vorstellen, dass man schon ein Dachgepäckträger ja zum Beispiel drauf hat, ne? Warum auch immer, ist halt ein Gebrauchtfahrzeug, und dann kauft man sich Anbauteile, die eben nicht von dem Dachgepäckträgerhersteller oder sonst wie kommen. Ist einfach logisch, ne? Die
Genau.
Auswahl ist ja riesig. Und das finde ich klasse, dass ihr das dann möglich macht, dass man alles anbringt, mitbringt, was man da. Und ihr baut es dann zusammen und adaptiert ja auch. Also ihr baut dann ja auch Adapter, andere Halterungen und weiß der Geier, ne?
Ja, also es ist ja mittlerweile so, wir haben hier bei Offroad Partner selber, sagen wir mal so, die Grundlagen der Metallbearbeitung können wir selber, haben eine Fräse, haben eine Drehbank, vernünftige Säulenbohrmaschine, können schweißen, haben direkt in der unmittelbaren Nachbarschaft Betriebe, die können Wasserstrahl schneiden, die können strahlen, die können beschichten, weil wir halt hier in der Esslinger Gegend mitten in ja, quasi Deutschlands Herz der Automobiltechnik.
Ja, klar. Viele Zulieferer, ja, und so weiter.
Und zum Beispiel sitzt auch jetzt die Firma Eberspächer sitzt hier bei uns in Esslingen, dann sitzt die Firma Festo, die Drucklufttechnik machen, sitzen wenige hundert Meter von uns hier. Und wenn man hier mal so durchs Neckartal schaut, was hier alles an Firmen ansässig ist, die irgendwas mit Autos zu tun haben, sitzen wir, glaube ich, schon an der richtigen Stelle hier in Deutschland.
Schön. Ja, und da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr euch melden, wenn ihr halt ein Problem habt und mehrere Teile nicht zusammenpassen, ne? Dann also ab zu Offroad-Partner. Ist ja logisch.
Genau, entweder das oder was wir halt auch machen, was wir den Leuten auch immer wärmstens ans Herz legen, ist wirklich, bevor man ein Reiseauto umbaut, einfach mal ein Konzept zu machen. Dass man einfach vorher sagt, was möchte ich gerne mit dem Auto machen, was habe ich, was möchte ich ausgeben, was soll das Auto können. Und wir sind also in der Lage dazu, vorher einfach ein Konzept auszuarbeiten mit dem Kunden zusammen. Und auch zu priorisieren. Man sagt irgendwie, weil es gibt ja auch so viele Sachen, wenn man jetzt einmal ein Hubdach auf dem Auto hat zum Beispiel, oder ein Dachzelt, oder einen Innenausbau, oder, verbaut man sich ganz viele Möglichkeiten für später. Und das sind so Sachen, das haben wir alle schon erlebt, die Erfahrungen haben wir, und die müssen unsere Kunden kein zweites Mal machen. Deswegen schlagen wir manchmal auch vor, dass man sich zum Beispiel einfach mal ein Dachzelt irgendwo ausleiht, mit dem Dachzelt mal eine Woche an die Nordsee fährt. Und wenn man dann feststellt, Dachzelt ist nichts für einen, dann hat man da die Mietkosten irgendwie dran gehängt und das war's. Und sagt dann, okay, ich möchte doch lieber im Auto schlafen, zum
Ja,
Beispiel.
klar, ja klar. Ja. Sehr gut, ja. Rate ich auch jedem. Erstmal alles mal mieten, ausprobieren. Auch bei Wohnmobilen und so gilt das ja genauso, ne?
Genau, genau.
Überhaupt, welches Auto will ich überhaupt fahren? Sich da nicht irgendwas kaufen, nur weil es cool ist oder weil man irgendwas gehört hat, sondern und nicht eben nur eine Testfahrt einmal die Straße rauf und runter, sondern sich wirklich mal damit beschäftigt. Und dann kann man eine saubere Entscheidung treffen, ne? Kann ich auch nur jedem raten.
Ja, und da versuchen wir einfach behilflich zu sein. Und leider nehmen viele Leute diesen Service immer erst in Anspruch, nachdem die erste Bauchlandung passiert ist. Und man wirklich viel Zeit und Geld und Ärger investiert hat für ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis.
Ja, klar. Genau, das ist auch schon ein schöner Appell. Also erstmal vorher melden und dann auch strukturiert vorzugehen. Genau, weil wenn es schon eingebaut ist, ist dann wieder schwer auszubauen. Ja.
So ein Reiseauto aufbauen hat natürlich immer auch was mit Budget zu tun. Und ich denke mal, wir können da auch gut beraten und Prioritäten setzen. Und die Leute da ein bisschen an die Hand nehmen, Tipps geben. Ja, einfach Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben.
Und dann vielleicht auch in so Phasen das Ding auszubauen,
Genau,
umzubauen, ne?
genau.
In verschiedenen Phasen.
So sieht's aus, dass man erstmal dass man klein anfängt. Jetzt zum Beispiel so Sachen wie eine Kühlbox oder sowas. Was braucht man überhaupt? Muss die mit Gas laufen? Muss die mit 230 Volt laufen? Reicht das im Zweifelsfall, wenn die mal tagsüber läuft und hält die nachts dann die Kälte von selbst? Man muss jetzt nicht direkt die allerteuerste Kühlbox mit allem Schnick und Schnack in so ein Auto bauen, um hinterher festzustellen, dass die dann vielleicht auch noch so groß ist, dass nichts anderes mehr da reinpasst. Das ist so die Klassiker.
Ja, das ist auch nochmal, hätte ich jetzt auch noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Klar, alles schon, da fängt es ja an. Und da kann sich ja wirklich jeder was drunter vorstellen. Und da das Optimale zu finden für einen, macht schon Sinn, sich mal vorher darüber Gedanken zu machen. Ja,
schön. Ja, und wir sind halt, das fällt uns zugegebenermaßen auch immer ein bisschen schwer, uns da in die Kunden reinzuversetzen. Weil Brigitte und ich haben also einen Reisestil, der ist stark von den Autorallyes geprägt. Wo man also 4 Wochen unterwegs ist mit 3 T-Shirts, 3 Wechselwendeunterhosen und einer warmen Jacke und irgendwie eine Tube Waschmittel. Und einfach die 3 Sachen, die man mitnimmt, so oft trägt oder zur Not vor Ort neu kauft. Das gleiche gilt fürs Kochen. Wir haben minimalst Küchenequipment dabei. War damals daraus geboren, dass Brigitte quasi ihr Leben lang für ihre Töchter jeden Mittag gekocht hat. Und wenn die zu irgendwas keine Lust hat, ist das im Urlaub kochen. Okay. Und wir sind beide große Fans von leckerem, kaltem Essen. Ja. Also in Frankreich kann ich mich zum Beispiel monatelang von Baguette, Käse, Oliven und Rotwein ernähren. Da muss ich nicht kochen. Und auch in Nordafrika gibt es da also Alternativen. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für uns ist aber der Benefit immer, eine Minimalküche dabei zu haben. Spart Gewicht, spart Geklapper, spart unterwegs Zeit und Ärger. Also für uns ist es toll. Wir wollen es nicht anders. Ich verstehe aber auch jeden, der gerne mit 2 vernünftigen Flachen, mit 2 vernünftigen Flammen, mit Induktionsherd im Urlaub kochen möchte. Und es als Teil des Urlaubs einfach sieht, seine Küche auszuklappen, sich im Sonnenuntergang unter die Markise zu stellen und da irgendwas zu brutzeln. Wenn einer da Spaß dran hat, sind wir die Letzten, die das irgendwie verteufeln würden. Wir selber haben halt keine Lust dazu.
Ja, schön. Ja, und so, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hört euch das, dann schaut euch das nochmal bitte auch im Internet an. Ich werde das auch alles verlinken. Sehr interessant, was denn die Firma Offroad Partner da anbietet. Ich finde es ganz klasse, dass ihr das vom wirklich super professionellen Paris-Dakar-Teilnahme jetzt euch eben damit beschäftigt, Leuten ihr Reisemobil in jegliche Ausprägung, bis halt zum professionellen Rallye-Fahrzeug, also das ist vielleicht nochmal extra betont, ihr euch der Sache dann annehmen, finde ich total klasse. Ja, somit sind wir jetzt auch in der Jetztzeit angekommen, du bist jetzt mehr oder weniger immer wieder in Esslingen, ist ja von hier aus eigentlich auch nur noch ein Katzensprung, kann ich ja mal in den nächsten Tagen mal vorbeikommen. Würde ich sagen, wir sind schon über der Zeit, ich würde dann auch gerne zum Schluss kommen. Bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei dir. Es war jetzt auch fast, will nicht sagen spontan, aber doch in einer kürzeren Zeit haben wir dieses Meeting hier heute zusammengebracht. Du willst demnächst schon wieder auf Reisen gehen, deshalb möchte ich dich auch heute nicht besonders noch extra lang belagern. Wünsche dir für die Zukunft alles Gute, bleib gesund, bitte keine Unfälle mehr, damit wir noch lange viel von dir haben, du dann eben auch deine Jetztzeit genießen kannst. Und sage dann erstmal ciao, mach's gut und bis demnächst mal.
Ja, und ich bedanke mich also vielmals für die Möglichkeit, die du mir hier geboten hast, mal meine Reiseerfahrungen so ein bisschen zu schildern hier. Macht mir auch wirklich immer Spaß, sowas. Ja. Und ja, wir haben uns bestimmt nicht zum letzten Mal gesprochen.
Würde ich auch sagen. Alles klar, HC. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute und ich sag einfach nur, wow. Ja, die Paris-Dakar war auch in meiner Jugend in aller Munde. Aber meine Kumpels und mir war schon klar, den Traum werden wir wohl nie realisieren. Dass ich mit euch zusammen hier nun HC kennenlernen durfte und wir tief in diesen Rallye-Zirkus eingetaucht sind, macht mich wahrlich ein bisschen stolz. Ich würde mich zudem freuen, wenn ihr auch die Faszination für den afrikanischen Kontinent gespürt habt und euch durchaus vorstellen könnt, diesen mal zu besuchen. Anscheinend ist da das bisschen Europa dazwischen ein Klacks. Denn wenn auch HC und seine Freunde ohne jegliche Audiobeschallung diese Touren unternommen haben, könnt ihr euch heute doch mit Podcast hören die Anreisezeit verkürzen. Ja, wer noch mehr über HC wissen will, sollte bei Instagram unter Offroad-Partner nachschauen und dort gerne auch Follower werden. Über HC Maurer findet ihr aber auch unzähliges im Netz. Speziell beim Online-Magazin Matsch und Piste, bei 4x4 Passion und diversen Offroad-Foren. Ich habe wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Bitte einfach in die Infos zur heutigen Folge schauen. Vielen Dank an euch, die diesen Podcast, wo immer es geht, bewerten bzw. liken, kommentieren, teilen und ihren Lieblingsmenschen empfehlen. Sagt ihnen, sie finden ihn überall da, wo es gute Podcasts gibt, also Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, RTL Plus und so weiter und so fort. Denn so kann ich noch mehr Leute erreichen und dadurch weitere interessante Gäste ans Mikro holen, die uns ihre spannenden Business- oder eben Lebensgeschichten erzählen. Damit ihr auch weiterhin keine Folge verpasst, müsst ihr Landy und Leute auf eurem Podcast-Streaming-Dienst bitte abonnieren. Ihr erfahrt mehr über Landy und Leute bei Insta und Facebook und natürlich auf meiner Homepage www.landyundleute.com. Meine E-Mail-Adresse dort lautet hallo@landyundleute.com. Und über all diese Kanäle könnt auch ihr euch melden, wenn ihr mal bei mir im Podcast zu Gast sein wollt. Also traut euch! Tja, und mein einjähriges Sabbatical und auch der Sommer gehen nun bald zu Ende. Aber ich wünsche euch weiterhin allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es auch im Herbst, vor allem hinterm Horizont, immer weitergeht. Schön, dass ihr die Zeit mit mir am Laberfeuer genossen habt. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landrade.